Wir grüßen auch noch alle, die jetzt dazugekommen sind. Wir wollen Fortsetzung machen heute in der Betrachtungsreihe des Philipperbriefs und kommen heute an den siebten Teil. Philipper 2, heute sind die Verse 19 bis 30 dran. Und ich habe so eine Überschrift für mich gefunden, das ist so genannt ein schönes Beispiel. Beispiel für das, was Paulus in den Ausführungen vor diesem Abschnitt uns mitgegeben hat. Und vor allem, was wir beim vorletzten Mal uns angeschaut haben. Ich werde gleich mal noch einen kleinen Rückblick machen, damit wir den Zusammenhang wiederherstellen. Eigentlich sind es sogar zwei Beispiele, die in diesem Text vorkommen, aber ich werde mich auf eins beschränken, weil sonst die Zeit sicher nicht reichen würde. Schauen wir zunächst mal nochmal zurück zu Kapitel 2, die ersten 11 Verse. Die beinhalten einen Teil dessen, was wir hin und wieder auch sonntagmorgens vorlesen, wenn wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen in der Mahlfeier, gerade die Verse ab Vers 5 bis 11, wo der Herr beschrieben wird, in dem, was er für uns aufgegeben hat, was er gelassen hat und dann, was Gott ihm gegeben hat, quasi als Lohn für seine Selbsterniedrigung. Und Paulus leitet das zweite Kapitel mit diesen drei Punkten ein, die wir hier sehen, dass er die Christen in Philippi auffordert und aufruft, dass sie dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe, dass sie einmütig sein und eines Sinnes. Damit haben wir uns auseinandergesetzt beim vorletzten Mal, als wir uns in dieser Predigtreihe mit Philipper 2 beschäftigt haben. Gesinnung, da haben wir, das haben wir versucht zu definieren, das ist so der Wunsch, ja, so zu leben, eine Einstellung zu haben, eine Lebenseinstellung zu haben, wie wir das dann bei dem Herrn Jesus sehen. Und das sind dann die Verse ab 5, wo das Beispiel des Herrn Jesus gezeigt wird. Der alles hatte, der Gott gleich war, ja, der Gott selber ist und der das aufgab, sich erniedrigte bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wir haben uns 7 Schritte angeschaut, die er sich erniedrigt hat. Und dann ab Vers 9 hatten wir uns 7 Schritte angeschaut, wie Gott ihn erhöht hat. 3 weitere Punkte, die das so auf den Punkt bringen, dass Paulus sagt, genau das erwartet Gott von seinen Kindern auch im Rahmen einer Ortsgemeinde. Wir haben gesagt, er spricht uns hier in Refrath genauso an wie damals die Christen in Philippi, dass wir in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst, dass wir nicht nur auf das eigene Wohl sehen, sondern auch auf das des anderen. Das war so jetzt mal ganz kurz der Vorlauf. Die Verse 12 bis 18 sind dann so ein bisschen eingeschoben, die natürlich inhaltlich zusammenhängen. Aber ab Vers 19, den Text, den wir heute haben, wollen wir uns mit 2 Beispielen uns das anschauen und eins davon intensiver. Ich lese mal jetzt Philipper 2 ab Vers 19. Ich hoffe aber, im Herrn Jesus Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes bin, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Zunächst einmal soweit. Dieses Beispiel Timotheus. Und ich habe dann überlegt, über Timotheus etwas zu sagen heute Morgen. Er ist ja eher auch einer der etwas bekannteren Personen im Neuen Testament. Und vielleicht hast du dich mit seinem Leben schon mal auseinandergesetzt. Deshalb möchte ich zu Timotheus selbst gar nicht viel sagen. Vielleicht nur einen Satz, der mir auffiel, wenn wir den Vers 21 sehen, wo Paulus das sagt, alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist, knüpft er genau daran an, was wir am Anfang von Kapitel 2 gesehen haben, wo Paulus das eben bittet, nicht nur auf das eigene Wohl zu schauen, sondern eben auch auf das der anderen. Und davon lebt eine Gemeinschaft, eine Gemeinde. Anders funktioniert es nicht. Wenn jeder nur schaut, dass es ihm gut geht und das andere ihm relativ egal ist, dann kann es nicht funktionieren. Und wir alle säßen nicht hier heute Morgen, wenn der Herr Jesus in seinem Denken nur auf sein Wohl geschaut hätte. Dann hätte er diesen Weg der Errettung mit Sicherheit nicht gewählt. Ja, so dieses Beispiel Timotheus, das werden wir überspringen. Wir werden uns heute Morgen intensiver mit den Versen 25 bis 27 beschäftigen. Mit diesem zweiten Beispiel. Und ich lese uns diesen Text jetzt auch, oder 25 bis 30. Ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt, nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet und ich weniger betrübt bin. Nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Epaphroditus gehört eher zu den Randfiguren in der Bibel, die also nur an ganz wenigen Stellen erwähnt werden, in den hier gelesenen, und wir werden nachher nochmal einen kurzen Blick ins vierte Kapitel dieses Briefes tun, da wird sein Name auch nochmal erwähnt, mit einigen interessanten Informationen. Vorab nochmal, Paulus schreibt diesen Brief aus der Gefangenschaft in Rom, seiner ersten Gefangenschaft. Er war inhaftiert, eine Art Hausarrest, er war angekettet an einen Soldaten, konnte sich also nicht frei bewegen, und er hat diese Zeit genutzt, um Briefe zu schreiben, um sich an die Geschwister zu erinnern, die er kennengelernt hat auf seinen Reisen, und hat ihnen Dinge mitgegeben, die ihm und dem Geist Gottes wichtig waren. Unter anderem den Philipperbrief, aber auch den Epheserbrief, den Kolosserbrief. Und diese Briefe haben uns ja wie in so einem Paket in den letzten Monaten beschäftigt, beschäftigen uns auch in der Bibelstunde. Also das ist so das Gesamtumfeld, was uns da beschrieben wird. Und wir können einen Blick tun in das Herz des Paulus. Er wusste nicht, ob er frei kommt. Er hatte die Hoffnung, frei zu kommen, und so war es dann ja auch, dass er nochmal frei kam, bevor er dann einige Zeit später ein zweites Mal inhaftiert wurde. Paulus schreibt also aus dem Gefängnis. Und die Folge war, dass viele ihn verlassen hatten. Und das bemängelt er auch im ersten Kapitel, dass er sagt, es sind nicht mehr viele, die zu mir stehen. Und das hat er so gemerkt, als es eng wurde für ihn und als er da im Knast saß, da wollten manche nichts mehr mit ihm zu tun haben. Über die Gründe können wir spekulieren. Vielleicht war es ihnen selber zu gefährlich, dass sie dachten, ja, dann werden wir irgendwie so in einen Topf geschmissen mit dem Paulus und dann kriegen wir auch Ärger. Vielleicht war es auch zu mühsam, einen in der Haft zu besuchen. Für manche war sicher auch der Weg zu weit, denn Rom und die Gemeinden in Kleinasien, das ist natürlich eine ganz schöne Entfernung. Aber er muss das so ein bisschen bedauernd feststellen, ich habe nur wenige wirkliche Freunde. Da sind nicht mehr viele über. Zwei davon waren Timotheus und Epaphroditus. Und deswegen hebt er sie hier so hervor. Und gibt ihnen auch solche Attribute mit, dass er sagt, jawohl, die beiden, die haben zu mir gestanden. Und das stach heraus aus der Menge. Ja, also vorher war Paulus wahrscheinlich schon irgendwie auch beliebt und viele fanden das toll und haben seine Predigten gerne gehört und so, aber als es eng wurde, da waren es nicht mehr viele. Die beiden dienten ihm in aller Treue. So, und zum Hintergrund des gelesenen Textes jetzt war es also so, dass Epaphroditus eine Unterstützungsgabe, also Geld, an Paulus überbracht hatte aus Philippi. Paulus beschreibt das und wir werden auch im vierten Kapitel noch mal kurz darauf kommen. Es war damals so, wenn jemand in Haft war, dann war er nicht so versorgt, wie wir das aus unserem Justizvollzug kennen in unserem Land. Dass man also, wenn man im Gefängnis ist, keine Angst haben muss, zum Beispiel zu verhungern. Also man wird versorgt, man hat eine Grundversorgung. Das war damals also nicht immer gegeben, sogar in den wenigsten Fällen. Und Paulus hatte Not. Und die Christen in Philippi haben das mitbekommen und sie haben gesagt, das können wir nicht so lassen und sie wollten Paulus unterstützen. Und Epaphroditus hat diese Unterstützungsgabe nach Rom gebracht. Damals gab es ja keinen bargeldlosen Zahlungsverkehr, wie wir das kennen, dass man eine Überweisung aufs Konto von Paulus getätigt hätte oder per PayPal gezahlt hätte. Das kannte man ja alles nicht. Man musste das in bar überbringen, also Geldmünzen überbringen. Und Paulus ist so ergriffen von der Liebe der Christen in Philippi, dass er diesen Brief schreibt, den Philipperbrief, und er ist eine Art Dankbrief an die Gemeinde in Philippi für das Geld, das sie durch Epaphroditus nach Rom haben bringen lassen. Ja, das so zum Hintergrund dieses Briefes. Und dann war es so, dass Epaphroditus bei Paulus in Rom, vielleicht auch schon auf der Reise nach Rom, erkrankt war. Und es ging ihm nicht gut. Wir haben das gelesen, er war dem Tode nah. Und die Philipper haben davon gehört, haben das irgendwie mitbekommen und haben sich jetzt Sorge um ihren Bruder Epaphroditus gemacht. Also das müssen wir so ein bisschen im Hinterkopf haben für die Situation, die jetzt hier in Rom war. Epaphroditus, den Namen kann man übersetzen ins Deutsche, bedeutet so viel wie der Liebliche oder charmant. Und dieser Name drückt auch etwas aus von seinem Wesen. Von dem Wesen, das uns auch beschrieben wird, mit dem wir uns heute Morgen beschäftigen wollen. So, und jetzt wollen wir ein bisschen schrittweise durch die Verse 25 bis 30 uns durcharbeiten und einfach mal schauen. Mir ist einiges aufgefallen, was ich uns gerne heute Morgen mitgeben möchte. Zunächst einmal gebraucht Paulus verschiedene Bezeichnungen für Epaphroditus. Vers 25. Wir fangen mal an und tragen das mal zusammen. Zunächst mal sagt er Epaphroditus, meinen Bruder. Wir wissen, das ist geistlich gemeint. Und Paulus spricht hier die große Familie Gottes an. Alle Wiedergeborenen, alle Gläubigen gehören zu dieser einen großen Familie. Und deshalb sprechen wir uns ja auch hin und wieder mit Bruder und Schwester an. Und es ist so. Wir gehören zu einer Familie. Gott ist unser Vater, der Vater im Himmel. Und wir sind Brüder und Schwestern. Und dass Paulus diesen Titel hier für Epaphroditus gebraucht, das mag sein, dass es jetzt uns nicht außergewöhnlich vorkommt. Aber ich glaube, diese Frage müssen wir uns auch immer wieder stellen. Ist es bei mir so? Wenn wir heute Morgen hier zusammensitzen, kannst du das von dir sagen, dass du zu dieser Familie Gottes gehörst? Bist du Bruder? Bist du Schwester? Dieser Aspekt der Gemeinschaft des Zueinandergehörens und auch der Zuneigung, die normalerweise auch leibliche Geschwister zueinander empfinden sollten, Bruder und Schwester zu sein. Einen zweiten Begriff folgt direkt dahinterher, mein Bruder und Mitarbeiter. Das ist schön, dass Paulus diesen Titel für Epaphroditus hier findet. Und Mitarbeiter, das hat ja so ein bisschen was von Fleiß, von Bewährung, was in diesem Wort mitklingt und von der Anerkennung der durchaus mühsamen Arbeit, die Epaphroditus getan hat, indem er von Philippi nach Rom reiste, um diese Geldsammlung zu überbringen. Er war ein Mitarbeiter. Er war kein Einzelgänger, die Silbe mit macht uns das ja deutlich, sondern er reihte sich ein in die große Mannschaft derer, die in Gottes Reich etwas bewirken wollten. Also, dass Paulus ihm diesen Titel hier zuspricht, das ist ein Lob und das ist auch eine Auszeichnung. Und ich bin dankbar, dass viele auch in unseren Tagen auch in unserer Gemeinde hier Mitarbeiter sind. Solche, die sich gebrauchen lassen in Gottes Reich und die sich mit einreihen und gemeinsam unterwegs sein wollen. Und die gleiche Silbe mit finden wir auch in dem nächsten Titel, den Paulus hier findet. Er nennt ihn sogar einen Mitkämpfer oder einen Mitstreiter. Diesen Begriff finden wir nicht sehr häufig in der Bibel. Er drückt etwas aus von dieser Opferbereitschaft, die Epaphroditus hatte. Es ist eine besondere Auszeichnung. Gemeinschaft im Kampf für das Evangelium. Und mir scheint es wie so eine Steigerung zu sein hier, die Paulus bringt. Er sagt, es ist ein Bruder, ja, er gehört mit zu dieser Familie, er ist ein Mitarbeiter. Das bedeutet schon, es sind leider nicht alle, aber er ist ein Mitarbeiter und er ist sogar ein Mitkämpfer, ein Mitstreiter des Evangeliums. Und ich frage uns heute Morgen, eben gefragt, bist du Bruder, bist du Schwester? Und ich frage dich auch, bist du Mitarbeiter? Lässt du dich gebrauchen in Gottes Reich? Bist du vielleicht sogar ein Mitkämpfer, ein Mitstreiter? Paulus benutzt oft das Bild eines römischen Soldaten, eines Legionärs. Im Timotheusbrief zum Beispiel finden wir das. Im Epheserbrief finden wir das. Und das war etwas, was damals an der Tagesordnung war. Wenn man durch die Stadt ging, an manchen Ecken standen diese römischen Legionen, die Soldaten bereit, in den Kampf zu ziehen und für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Das war alltäglich dieses Bild damals für die Menschen und in Rom allemal. Und dieses Bild greift er auf, wenn er von einem Mitkämpfer redet. Und er macht uns deutlich, Christsein, das ist nicht was, wo wir die Errettung liebend gerne mitnehmen und dann lehnen wir uns zurück und warten auf den Himmel. Nein, Gott stellt sich das anders vor. Er wünscht sich, dass wir mit anpacken. Wenn du vielleicht Defizite feststellst in der Beurteilung des eigenen Lebens, dann lass uns doch gemeinsam drüber nachdenken. Wo gibt es Bereiche, wo wir mit anpacken können? Auch hier in unserer Gemeinde gibt es Mitarbeiterposten, die unbesetzt sind. Lass uns beten, dass Gott uns zeigt, was dran ist. Diese ersten drei Titel zeigen, dass Epaphroditus auch gut mit anderen zusammenarbeiten konnte. Und das gefällt mir bei ihm. Das gefällt mir, dass das hier so deutlich wird. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Natürlich ist es einfacher, eine Sache alleine durchzuziehen. Da habe ich irgendwie eine tolle Idee und dann sage ich, das machen wir und fertig. Das ist der eine Weg. Aber das andere ist, dass man gemeinsam darüber spricht, dass man sich einander unterordnet. Genau das, was wir am Anfang dieses zweiten Kapitels gesehen haben. Und dass man gemeinsam Dinge auf den Weg bringt. Bereit zu sein, auch vielleicht die zweite Geige zu spielen im Orchester, aber gemeinsam unterwegs zu sein. Das wird hier ausgedrückt. Nun, und jetzt kommen weitere Titel, die Paulus dem Epaphroditus zuspricht. Also ich kenne keinen Vers, ich habe keinen gefunden, wo so viele Attribute einem einzigen zugesprochen werden. Und ich glaube, dass das wirklich eine Auszeichnung ist und etwas von seinem Charakter hier zeigt. Es geht ja weiter. Bruder, Mitarbeiter, Mitstreiter, euren Abgesandten. Und ein Abgesandter, das drückt etwas von einem Vertrauensverhältnis aus, dass eine Gemeinde hingeht und sagt, ja, den Epaphroditus, den schicken wir frohen Herzens mit einem Beutel voll Gold- oder Silberstücke nach Rom. Dem vertrauen wir. Das ist unser Abgesandter. Vielleicht so wie ein Botschafter, der für ein Land in einem anderen Land quasi das Staatsoberhaupt vertritt. Da muss Vertrauen da sein, sonst würde man so etwas nicht machen. Und das war bei Epaphroditus dieser Aspekt des Gesandtseins, der Vollmacht und der Vertrauenswürdigkeit. Noch eine Steigerung. Paulus nennt ihn den Diener meines Bedarfs. Der Diener meines Bedarfs. Oder auch Diener meiner Notdurft, so bringen es manche Übersetzungen. In diesem Begriff steckt wohl etwas von einem priesterlichen Dienst mit drin. Also sich für andere einzusetzen, für andere zu verwenden, das war Epaphroditus. Das ist der Aspekt der Treue, aber auch der Aspekt der Demut, Diener zu sein und sich auch so nennen zu lassen, wörtlich Sklave zu sein. Das ist ja nun nicht unbedingt was man vielleicht gerne über sich selber sagt oder über sich hört. Aber bei Epaphroditus war es so. Er war gerne der Diener des Paulus und hat den Bedarf des Paulus irgendwie ausgeglichen. Hat gemerkt, auch als er dort in Rom war, was Paulus brauchte. Er war gewillt, auch einfache Dinge zu tun. Vielleicht liegt uns das nicht so sehr, dass wir vielleicht eher meinen, ja, das muss wer weiß was sein. Nein, ich glaube, dass das dieser Punkt ist, den Gott gerne von uns möchte, dass wir bereit sind, einander zu dienen. Nicht nur die Dinge zu tun, die uns vielleicht Spaß machen oder wo wir selber drin aufgehen oder sagen, ja, das ist genau mein Ding. Nein, dass wir die Dinge tun, die dran sind und wo Gott möchte, dass wir einander dienen. Wisst ihr, ich möchte mit den Versen 5 bis 11 sprechen. Epaphroditus erniedrigte sich selbst, indem er gehorsam war und Paulus diente, indem er sich zum Diener anderer machte und diese Arbeit auf sich nahm. Und dann sagt Paulus, ich konnte ihn zu euch senden. Schauen wir uns das nochmal an, was das bedeutet hat. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen hier. Wenn wir das mal sehen, von Philippi im Norden Griechenlands bis nach Rom in Italien, das war also eine Strecke von gut 1100 Kilometern, Luftlinie wohlgemerkt, die er hier zurücklegen musste. Und damals hatte er nicht die Möglichkeit, irgendeinen Flieger zu buchen oder ins Reiseboot zu gehen und eine schöne Reise zu buchen. Nein, diesen Weg musste er zurücklegen, vielleicht zu Fuß, wenn er vielleicht ein bisschen wohlhabend war oder die Gemeinde ihn da unterstützt hat, hat er vielleicht einen Esel gehabt oder gar ein Pferd, das wissen wir nicht, aber es war mühsam und es war anstrengend. Und dann mit dem Schiff überzusetzen nach Italien und. Das war sehr aufwendig, ihn zu euch zu senden. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 25 seinen Jüngern einmal, da bringt er ihnen einige Beispiele, und er sagt, wisst ihr, was ihr einem dieser meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das ist die Wertung des Herrn für Dienste, die auch wir heute tun. Vielleicht im Verborgenen, vielleicht im Kleinen, aber das, was wir aus Liebe und aus Hingabe anderen tun, so wie Epaphroditus für Paulus, das sieht der Herr Jesus so an, dass wir es ihm getan haben. Kannst du nachlesen, Matthäus 25, Abvers 34, sehr mutmachende Worte dort. Gehen wir einen Vers weiter. Und jetzt können wir etwas in das Herz des Epaphroditus hineinschauen, Vers 26. Da heißt es, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er sehr in Unruhe war, weil ihr gehört hattet, dass er krank war. Epaphroditus, als er dort in Rom war, hatte die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit seinen Geschwistern. Er wollte einfach gerne auch wieder zurück. Durch seine Krankheit wird sich das alles verzögert haben. Wir wissen nicht genau, wie lange er in Rom bleiben musste. Aber wenn er dem Tode nah war in seiner Krankheit, dann war das nicht irgendein Schnupfen, der nach einer Woche wieder vorbei war. Das wird eine Weile gedauert haben. Und in dieser Zeit hatte Epaphroditus Sehnsucht nach Gemeinschaft mit seiner Gemeinde, mit seiner Heimatgemeinde. Ich glaube nicht, dass das Heimweh war, sondern dass es wirklich in seinem Herzen das Verlangen war, bei meinen Brüdern und Schwestern zu sein in Philippi. Kennen wir so eine Sehnsucht? Kennen wir die Sehnsucht, Gemeinschaft zu haben miteinander, mit Brüdern und Schwestern? Und dass man es quasi gar nicht aushalten kann, wenn man das nicht hat? Bei Epaphroditus kam ja noch was dazu. Wir haben gelesen, dass er in Unruhe war. Also eine innere Unruhe verspürte. Aber worüber war er in Unruhe? Er war nicht in Unruhe oder bekümmert, wie manche Übersetzungen das wiedergeben, wegen seiner eigenen Lage. Davon lesen wir nichts. Also er war krank, dem Tode nah. Da kann man ja schon mal unruhig sein, oder? Aber davon lesen wir nichts. Sondern er war unruhig, er war bekümmert, wegen euch, sagt Paulus. Warum? Jetzt müssen wir ein bisschen um die Ecke denken. Also, Epaphroditus wurde krank. Die Christen in Philippi haben davon gehört. Sie machten sich Sorge um Epaphroditus. Diese Sorge wiederum kam in Rom an. Und jetzt war Epaphroditus beunruhigt, weil die Philipper so in Sorge waren. Verstehen wir? Er war nicht beunruhigt für sein eigenes Wohl, sondern er sagte, ich möchte gern zurück, damit die wieder beruhigt sind, die Geschwister, dass sie sehen, mir geht's wieder gut. Also auch hier, das Denken war ganz auf den anderen gerichtet und nicht auf sich selbst. Epaphroditus war nicht besorgt, weil er selbst krank war, sondern weil er fürchtete, dass die Philipper sehr, sehr traurig sind. Vielleicht auch, dass sie sich Vorwürfe machten, ja, wie, warum haben wir den Epaphroditus nach Rom geschickt und jetzt ist er so krank geworden, hätten wir besser mal nicht gemacht und, können ja alle möglichen Gedanken sein, die dann aufkommen. Also Epaphroditus hatte wirklich das Wohl der anderen im Sinn. Wie schön lebte er das, was der Herr Jesus vorgelebt hat. Wie schön. Und ich wünsche mir mehr davon in meinem Leben. Vers 27. Er war auch krank dem Tod nah, sagt Paulus. Ja, das war wirklich so. Das war kein Kinderspiel. Welchen Einsatz, habe ich mich gefragt, würde ich bereit sein zu bringen? Nun, natürlich wusste Epaphroditus das vorher nicht, dass er so krank würde. Aber er wusste, es ist eine gefährliche Reise. Es ist eine aufwendige Aktion. Das kostet mich meinen ganzen Jahresurlaub. Das war nicht so einfach, wie wir das vielleicht kennen. Was wäre ich bereit zu bringen für Gottes Sache? Und dann noch nicht mal irgendwie eine Predigtreise oder so. Nein, es ging nur in Anführungsstrichen darum, ein paar Geldmünzen nach Rom zu bringen. Eigentlich doch eher eine Kleinigkeit. Ja, ich weiß nicht, wie wir selber Dinge bewerten und beurteilen. Wenn Anfragen an uns gestellt werden, kannst du da mal mitmachen, kannst du da mithelfen und so weiter, wie wir antworten. Das muss jeder für sich irgendwo finden. Aber so weit zu gehen, dem Tode nahe zu sein, das ist schon ein sehr, sehr hochgestecktes Vorbild. Aber Gott hat sich seiner erbarmt, sagt Paulus. Gott hat Erbarmen geschenkt. Wie schön, dass wir das hier so sehen. Und da müssen wir mal ganz kurz nachdenken, so über diese ganze Thematik Krankheit und Heilung, wie hängt das zusammen? Gott hat sich erbarmt, so können wir das hier lesen. Wir halten mal fest, und das können wir stützen durch die Bibel und durch andere Aussagen, Krankheit an sich, dass es also Krankheit gibt in unserer Welt, das ist eine Folge der Sünde. Das können wir in 1. Mose nachlesen. Als die Sünde in die Welt kam, da kamen auch viele, viele andere Dinge in die Welt, die uns heute so belasten. Not und Elend, Krankheit, ja der Tod. Das gibt es erst, seit die Sünde in der Welt ist. Persönliche Krankheit aber, wie es hier einen Epaphroditus traf, da können wir nicht den Schluss immer ziehen, dass es direkte Folge von Sünde im Leben ist. Da gibt es auch Meinungen, die das so sagen, aber für mich ist es nicht zu belegen durch die Bibel. Das kann sein. Es kann sein, dass Gott sogar Krankheitszeiten in unser Leben schickt, ganz bewusst. Das mag es geben, wenn er uns Dinge deutlich machen will, wenn er vielleicht auch mal ernst redet. Auch dafür finden wir Beispiele, aber wir können keine Lehre daraus ableiten. Hier war jemand ernsthaft krank geworden, der sich sogar sehr für Gott eingesetzt hatte. Also da müssen wir schon aufpassen, wie wir was bewerten. Und oft können wir es auch nicht bewerten. Und das Nächste, was wir festhalten können, Gott heilt nicht immer sofort. Das kennen wir wahrscheinlich auch. Gott heilt nicht immer sofort, wenn wir ihn darum bitten. Ich bin überzeugt, Epaphroditus und auch Paulus haben sehr um Heilung gebetet. Aber Epaphroditus wurde so krank, dass er dem Tod nahe war. Gott heilt nicht immer sofort. Und Epaphroditus hat sich wahrscheinlich Stück um Stück wieder erholt und wurde gesund. Nein, Heilung ist Gnade Gottes. Gott kann heilen, er kann auch sofort heilen. Und das haben wir vielleicht auch schon erlebt, dass Gott Wunder tut, auch in unserer Zeit. Aber wir haben keinen Anspruch darauf. Wir haben keinen Anspruch darauf. Paulus schreibt es von sich selber, dass er ein Leiden hatte, wo er Gott des Öfteren angefleht hat, es von ihm zu nehmen. Aber Gott hat gesagt, nein, mache ich nicht. Im Gegenteil, Paulus, das wirst du tragen bis zu deinem letzten Tag, damit du merkst, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Also, wir merken, Krankheit kann durchaus auch einen Sinn haben in unserem Leben. Und wir sollten, wenn uns irgendwas trifft, nicht diese Frage stellen, oh, warum gerade wir, mir wieder, sondern diese Frage stellen, Herr, was möchtest du sagen damit? Wie ist dein Weg? Und Gott hat gute Absichten, selbst mit Dingen, die uns nicht gut gefallen. Also bei Epaphroditus können wir das sehr schön sehen. Und Heilung ist Gnade Gottes. Es ist nichts, was wir einfordern könnten. Und wir können auch nicht irgendwo einen Kursus belegen, dass wir sagen, ja, da lernen wir, wie man Heilungsgebete spricht und dann werden alle gesund. Gibt's ja auch diese Tendenzen. Nein, das funktioniert nicht. Heilung ist Gnade Gottes. Er legt es fest. Er allein. Aber er kann alles. Und das wollen wir auch sehen. Und wir dürfen ihn auch bitten. Das ist ganz legitim. Aber wir wollen es ihm überlassen. Hier war es so, Gott hat sich erbarmt. Und Paulus sagt sogar, Gott hat sich, indem er Epaphroditus gesund gemacht hat, sogar über mich erbarmt. Damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit habe. So drückt er es hier aus. Was bedeutet das? Wäre Epaphroditus gestorben, ich glaube, Paulus wäre sehr, sehr am Boden niedergeschlagen gewesen. Da kommt ein Bruder, wahrscheinlich ein jüngerer Bruder, und bringt mir diese Liebesgabe der Philipper und jetzt stirbt er auf diesem Weg oder jetzt hier bei mir, weil er das gemacht hat. Da wäre Paulus sehr traurig gewesen. Und deswegen sagt er, Gott hat sich auch über mich erbarmt. Welche Gnade, die hier in diesen Versen zum Ausdruck kommt. Wie schön, dass sowohl Paulus als auch Epaphroditus diesen Blick füreinander hatten. Und dass sie nicht nur auf ihr eigenes Leid geschaut haben. Ich wünsche mir das für mein Leben. Ich wünsche uns das allen, dass wir diesen Blick mehr und mehr bekommen. Vers 28. Auf dass ihr, wenn ihr ihn seht, wieder froh werdet. Genau das war das Ziel. Paulus schickt Epaphroditus nach dessen Genesung, also nachdem alles wieder gut war, eilig nach Philippi mit diesem Brief, den wir hier in Händen halten, damit die Geschwister in Philippi beruhigt und neu gestärkt werden. Auch hier dieser Blick auf die anderen wieder, damit die Philipper beruhigt sind. Epaphroditus, jetzt mach dich auf den Weg, jetzt geht's nach Hause, nimm diesen Brief mit, damit alle beruhigt sind und Gott danken können. Und den Philippern schreibt er hier auf, nehmt ihn auf im Herrn mit aller Freude. Freut euch darüber, dass Gott so Großes getan hat. Freut euch, dass eure Unterstützungsgabe zum Ziel gekommen ist. Freut euch über die Gnade Gottes, dass euer Bruder wieder gesund geworden ist, dass er bewahrt wurde auf den weiten Wegstrecken. Nehmt ihn auf mit aller Freude. Und dann kommt ein kleiner Nebensatz, den ich auch sehr schön finde. Paulus sagt, haltet solche, also solche wie den Epaphroditus in Ehren oder erkennt solche an. Wer besonderen Einsatz im Reich Gottes bringt, der sollte auch entsprechend, und jetzt verstehen wir das bitte richtig, gewürdigt werden. Nehmt ihn an mit allen Ehren, erkennt ihn an. Nicht um Menschen zu verherrlichen, und das lag Epaphroditus mit Sicherheit ganz fern, sondern als Anerkennung für diesen Dienst und zum Mut machen. Und es wäre so schön, wenn wir uns das auch angewöhnen könnten, einmal Danke zu sagen für Geschwister, die manche Dienste tun, oft im Verborgenen, die man gar nicht so irgendwo groß sieht, aber wo man weiß, dass sie getan werden. Danke zu sagen, das soll nicht den Menschen ehren, sondern es soll dadurch auch Gott ehren. Und wer kann das nicht gebrauchen, mal ein bisschen Mut zugesprochen zu bekommen? Ich glaube, dass es gerade auch in den Reihen der Christen so ein bisschen ein Defizitpunkt ist. Und daran sollten die Philipper denken. Auch wenn Epaphroditus einer aus ihrer Reihe war, den sie gut kannten, ja, und wo das wahrscheinlich am ehesten noch untergeht, mal Danke zu sagen. Wenn einer von außen kommt, ja klar, dem sagt man Danke, da denkt man dran. Aber die, die vielleicht seit Jahren in eigenen Reihen tätig sind, da geht es oft unter. Vers 30. Um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen, indem er sein Leben wagte. Das ist die Perspektive Gottes auf die Krankheit und Situation Epaphroditus. Er hat sein Leben gewagt um des Werkes Christi willen. Das ist größtmöglicher Einsatz. Ich habe mir mal ein Zitat von William MacDonald aufgeschrieben vor langer Zeit. Das hört sich vielleicht ein bisschen krass an, aber ich finde, es bringt die Sache auf den Punkt. Ein amerikanischer Bibellehrer ist schon beim Herrn. Er schrieb: Es ist besser, für den Herrn auszubrennen, als für sein eigenes Fleisch hinzurosten. Es ist besser, für den Herrn umzukommen, als nur einer mehr zu sein in der Statistik derer, die durch Unfall oder Krankheit sterben. Das ist schon sehr drastisch ausgedrückt. Aber ich glaube, wenn wir das richtig einsortieren, dann verstehen wir, was William MacDonald damit sagen will. Einsatz zu bringen für irgendwas, was uns umgibt, das fällt uns, glaube ich, allen leicht. Dass das Haus schöner wird, das Auto schneller wird, dass wir Karriere machen, dass wir weiterkommen, dass es uns gut geht. Da haben wir oft keine Probleme mit. Aber wie ist es mit Gottes Sache? Es ist besser, für den Herrn auszubrennen, als für sein eigenes Fleisch hinzurosten. Das soll uns nicht unter Druck setzen, nein. Sondern einfach nachzudenken, wo können wir Werke tun, die Gott vorbereitet hat? Und das ist ja das, was mich zumindest immer sehr entspannen lässt. Ich muss nicht irgendwie krampfhaft etwas tun, sondern ich muss ihn nur fragen, Herr, was hast du vorbereitet, was ich tun soll? Mach das mal. Bete mal so. Bitte Gott, dass er dir zeigt, was er möchte. Ich bin fest überzeugt, dass er es tun wird, wenn wir bereit sind, das dann auch anzugehen. Und dann formuliert Paulus, um den Mangel auszugleichen. Lesen wir es nochmal genau in Vers 30. Also um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahe gekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Das heißt, Paulus sagt, ihr habt mir gedient, indem ihr das Geld gesammelt habt. Herzlichen Dank. Aber dieser Dienst hatte noch einen kleinen Mangel. Was mag das gewesen sein? Epaphroditus hat diesen Mangel ausgeglichen. Und hier merken wir schon, in welche Richtung das geht. Paulus sagt, der einzige Mangel bestand darin, dass ihr nicht alle persönlich kommen konntet. Klar, das funktioniert ja auch nicht. Aber das empfand Paulus als Mangel. Also diese persönliche Gemeinschaft fehlte ihm. Es war total lieb, dass sie das Geld gesammelt haben und so weiter. Aber noch schöner wäre gewesen, sie hätten einen Gemeindeausflug nach Rom gemacht und wären alle kurz vorbeigekommen. Aber klar, das ging nicht. Aber Epaphroditus hat das getan. Also diese persönliche Gemeinschaft, dieses Zusammensein, dieses einander in die Augen schauen können, zusammen zu beten, Gemeinschaft zu haben in Präsenz, das war das, was Paulus hier so wohl empfand. Diesen Mangel hat Epaphroditus ausgeglichen. Da können wir auch einiges von lernen, oder? Gemeinschaft in Präsenz ist nicht ersetzbar, zumindest nicht auf Dauer. Es gibt Gründe, immer, klar. Und das ist auch so. Und das wollen wir auch sehen so. Aber wenn es irgend möglich ist, diesen Mangel auszugleichen, dass wir einander sehen, dass wir einander in den Arm nehmen, dass wir miteinander beten, lachen und weinen. Ich glaube wirklich, dass das nicht ersetzbar ist auf Dauer. Und das sagt Paulus hier, diesen Mangel hat er ausgeglichen. So, und jetzt wollen wir noch einen Blick ins vierte Kapitel tun und ein wenig vorgreifen. Das ist aber nur ein Vers, Kapitel 4, Vers 18, weil der einfach dazugehört, wenn wir über das Leben von Epaphroditus nachdenken. In den Grußworten am Ende, da zählt Paulus ja oft einiges auf und so auch hier im Philipperbrief. Und er schreibt in diesem 18. Vers, ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Ich habe die Fülle, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Nochmal, Paulus war in Haft. Er konnte nicht sich frei bewegen, so wie er das gerne gemacht hätte. Er konnte nicht reisen, er musste dort in dieser Wohnung sein, bewacht von einem Soldaten und konnte nicht das tun, was er gerne wollte. In diesem Satz hier, da kommt es mir aber so vor, dass Paulus sehr, sehr zufrieden war. Dass er innerlich auch ausgeglichen war. Und dass sogar seine Versorgung durch die Gabe der Philipper jetzt dazu geführt hat, dass er sagt, ich habe alles, alles, was ich brauche, habe ich. Obwohl Mangel bestand, zumindest an der persönlichen Freiheit. Paulus nahm seine Situation, in die er hier von Gott hineingestellt war, auch aus Gottes Händen und sagte, mir geht's gut, mir geht's gut. Nun, er schwelgte nicht im Überfluss. Die Aussage, ich habe alles in Fülle, drückt vielmehr aus, dass er sagt, ich habe genug. Nicht mehr, aber ich habe genug. Das reicht mir. Ob das aus dem Hintergrund der gebrachten Gabe bestand oder vielleicht sogar seine Grundhaltung war, ich glaube eher das Zweite. Denn das finden wir öfter bei Paulus. Auch wenn er seine Nöte aufzählt an anderen Stellen, dann kommt er immer zu diesem Ausspruch, mir geht's gut, ich habe alles, was ich brauche. Und so auch hier. Zufriedenheit. Ich glaube, auch davon können wir lernen. Ich habe die Fülle. Nochmal, er schwelgte nicht im Überfluss, ja. Aber er konnte das so sagen. Wir in Deutschland, das ist irgendwie so eine schlechte Angewohnheit von unserem Volk und oft erwischen wir uns vielleicht auch selber dabei. Wir sind sehr schnell unzufrieden. Wenn irgendwelche Dinge wegbrechen, wenn irgendwas sich ändert, wenn wir vielleicht nicht mehr ganz so viel haben wie vorgestern noch, dann kommt schnell eine Unzufriedenheit auf. Ich glaube, es steht uns gut an als Christen, wenn wir dankbar und zufrieden sind und das auch zum Ausdruck geben. Und wenn wir das einfach auch immer wieder mal sagen, auch in Gesprächen mit anderen, es geht uns so gut. Und wenn wir jammern, jammern wir auf sehr hohem Niveau. Und Paulus, das fällt doch auf hier in diesem Brief, er saß in Haft und sagt, ich habe alles, ich habe die Fülle, es geht mir gut. Lasst uns das lernen und wirklich dankbar sein für das, was wir haben und nicht auf das schauen, was wir vielleicht nicht haben. Und dann sagt Paulus einen Ausdruck hier, der ja auch sehr interessant ist. Das, was ihr Philipper getan habt und das, was Epaphroditus getan hat, das ist wie ein duftender Wohlgeruch. Das ist wie ein angenehmes Opfer. Das ist Gott wohlgefällig. Nochmal, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Hier merken wir wieder die Perspektive Gottes. Wie bewertet er sowohl das, was die Philipper taten, als auch das, was Epaphroditus getan hat? Hier finden wir die Antwort. Gott bewertet solche Taten. Gott bewertet das, denken wir daran. Und für ihn ist es wie ein duftendes Opfer. Das ist ja ein Bild aus dem Alten Bund, aus dem Alten Testament, wo täglich Opfer gebracht wurden. Und an vielen Stellen im Alten Testament, gerade in den prophetischen Büchern, muss Gott sagen, mich ekelt vor euren Opfern, weil euer Herz nicht dahinter steht. Mich ekelt davor. Aber hier sagt er, es riecht gut. Es erfreut mich. Es ist genau das, was ich mir wünsche von euch. Dieser duftende Wohlgeruch. Der Begriff, der hier gebraucht wird, den gibt es noch einmal im Neuen Testament. Und wer mag, kann ja mal den Epheserbrief aufschlagen. Ungefähr zeitgleich entstanden, Epheser 5. Dort verwendet Paulus diese Formulierung noch einmal. Epheser 5. Wir lesen mal Vers 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Das ist genau der gleiche Begriff, der hier verwendet wird, wie in Philipper 4, Vers 18. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. In Epheser 5 ist allerdings nicht von einer Tat eines Menschen die Rede, sondern von dem Opfer Jesu am Kreuz. Und die Hingabe des Christus war Gott ein duftender Wohlgeruch, ein Opfer, das ihn absolut erfreut hat. Und genau dieses Bild braucht Paulus hier für die Liebesgabe der Philipper und den Einsatz des Epaphroditus. Es ist für Gott ein duftender Wohlgeruch. Darf ich das mal so formulieren? Das stand für Gott auf der gleichen Stufe wie das Opfer seines Sohnes. Wir würden es nicht wagen, sowas zu sagen, wenn es nicht hier so ständ. Und hier merken wir, wie Gott den Dienst eines Gläubigen bewertet, der aus Liebe zu ihm geschieht. Er freut sich einfach dran. Und es ist ein duftender Wohlgeruch für ihn. Ich schließe mit einem Zitat, das ich in einem Buch gefunden habe, Day by Day, ein Andachtsbuch. Dort heißt es, wie groß sind doch die Auswirkungen von scheinbar unbedeutender Freundlichkeit. Wir dachten, dass wir einem Armen dienen, und in Wirklichkeit unterhielten wir uns mit dem König der Könige. Wir stellten uns vor, dass der Duft auf unsere unmittelbare Nachbarschaft beschränkt sei. Und siehe, der süße Duft zieht durch das Universum. Wir dachten, wir hätten es nur mit Paulus zu tun. Und wir entdeckten, dass wir dem Herrn und Erlöser des Paulus gedient hatten. Epaphroditus verkündete das Evangelium durch sein Leben, weniger nur durch Worte. Und ich glaube auch, dass das mehr spricht als lange Worte. Lasst uns Gott wirklich bitten, dass wir so ein Duft, ein Wohlgeruch sein können für ihn, woran sich auch andere Menschen erfreuen und einfach neugierig werden auf diesen großen Gott.